Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer weiteren Special-Folge. Sport ist Emotion, Leidenschaft und Fairplay. Aber eben auch ein riesiges Geschäft mit klaren Regeln, Verträgen und Machtstrukturen. Und genau dort, wo es nicht mehr nur um Tore, Zeiten oder Medaillen geht, sondern um Paragraphen, beginnt das Sportrecht. Die Welt des Sports ist, was die rechtliche Gestaltung angeht, ein bunter Mix verschiedener Rechtsgebiete. Vom Vertrags- und Gesellschaftsrecht über das Marken- und Vereinsrecht bis hin zum Steuer- und Strafrecht ist alles mit dabei.
Unser Gast kennt diese Welt ganz genau. Dr. Paul Lamberts ist Fachanwalt für Sportrecht und berät seit vielen Jahren Athleten, Vereine und Verbände, vor allem bei den Themen Vereinsrecht, Doping und Sponsoring. Mit ihm sprechen wir darüber, wie fair der Sport vor Gericht wirklich ist, welche Macht auch Sportverbände haben und worauf Athleten bei Verträgen unbedingt achten sollten. Und natürlich, wo das Recht den Sport schützt, aber vielleicht auch manchmal ausbremst. Freut euch auf eine spannende Folge. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Paul, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo Jungs, vielen Dank für die Einladung. Ich bin angemessen aufgeregt.
Ja, lieber Paul, wir sind jetzt hier online zusammengeschaltet zu einer neuen Special-Folge. Und bei den Special-Folgen starten wir immer mit unserem Namensorakel. Das heißt, du darfst uns verraten, was denn der Name Paul bedeutet.
Na, alles klar. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Also P steht für parteiisch, weil wenn ich Anwalt bin, dann bin ich parteiisch. A für anders, jedenfalls glaube ich das von mir. U für unermüdlich in fast jeder Hinsicht und L für lustig. Und das können dann die Zuhörer nachher entscheiden, ob das alles zutrifft.
Aber unermüdlich ist jetzt zum Beispiel so ein Wort, was bei mir jetzt direkt hängen geblieben ist. Ist das dann auch sowas, wo du sagst, das muss man in meinem Beruf auch einfach sein, weil das einfach auch ja viel, viel Arbeit mit sich bringt und man wahrscheinlich auch einfach manchmal ein bisschen länger dranbleiben muss, als man will?
Ja, also ich glaube, das ist sicherlich der Beruf. Und da ist immer die Frage, was habe ich vorher mitgebracht und was verlangt der Beruf von mir? Ich glaube, unermüdlich ist auch so ein Zeichen, dass man nicht aufgibt. Ne? Dass man auch Rückschläge in jeder Lebenssituation nicht einfach kampflos hinnimmt. Und gerade unermüdlich, gerade wenn wir dann um Athletenrechte kämpfen oder die dann auch Schwächeren im System, dann muss man unermüdlich sein. Ja? Also ich glaube, man muss es sein, um das zu mögen, was ich mache.
Jetzt hast du auch noch erwähnt, dass du lustig bist. Das können wir ja direkt mal testen. Hast du denn spontan einen Witz auf Lager?
Ein Witz, meint ihr? Ich bin eher so der spontane Typ, der so Sachen kommentiert.
Ne? Verstehe.
Da bin ich anders lustig.
Okay. Das heißt eher so dann spontan während einer Unterhaltung. Vielleicht merken wir das ja jetzt noch im Podcast mit dir, ne?
Oh, ich hoffe es.
Du hast ja auch gesagt, A für anders, hast du ja gerade nochmal betont. Meinst du das anders im geschäftlichen Sinne oder auch ein bisschen im privaten Sinne?
Ich glaube, gerade die Abgrenzung zu dem verstaubten Anwaltsbild, was ich immer so hatte, da, das ist, glaube ich, das, worauf das anders sich primär bezogen hat. Ich glaube, man hat ja oftmals diesen Eindruck, jedenfalls wenn man mit Anwälten und Anwältinnen älteren Jahrgangs zusammenarbeitet, Anzug, Krawatte, zum Lachen im Keller, immer sehr seriös und so. Und ich glaube, dass Seriosität und Professionalität nicht durch Kleidung kommt, sondern ehrlicherweise durch Auftreten und Ergebnisse und Kommunikation und Verlässlichkeit. Ja, das ist, glaube ich, das, worauf ich das anders beziehe und anders im Privaten. Dann müsst ihr meine Frau fragen, meine Freunde. Aber ich glaube, da bin ich vielleicht sogar eher noch normal.
Okay, sehr gut. Also wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und wollen aber zu Beginn uns noch eine private Frage erlauben. Und zwar, welche Sportarten begleiten dich denn privat?
Oh ja, da ist eine gute Frage. Früher viel Triathlon, mittlerweile aktuell bereite ich mich auf den London-Marathon vor und habe mir ein sportliches Ziel gesetzt, was ich direkt hier mal zementieren kann, um nochmal mehr Druck aufzubauen. Ich würde gerne unter 3 Stunden laufen, was zu einem erhöhten Aufwand bei mir führt. Also laufen, für alles andere bin ich tatsächlich, glaube ich, motorisch gar nicht in der Lage. Ne? Also so treten, Ball schlagen und so. Das monoton geradeaus.
Das heißt, das Laufen ist für dich dann auch der perfekte Ausgleich?
Nicht aktuell, momentan ist es viel Training und viel Disziplin, aber ja, also Fahrradfahren auch in der Tat, so Rennradfahren, ich glaube, das brauche ich. Ich brauche die Bewegung ab und zu und vielleicht auch mehr als der Durchschnitt und da kommen dann die besten Gedanken irgendwie. Ich meine, das ist so mein Ventil, glaube ich. Ja. Mhm.
Lass mal im Zeitplan ein bisschen zurückspringen. Was war denn dein ursprünglicher Plan im Jurastudium? War Sportrecht von Anfang an dein Ziel?
Nee, war es nicht, in der Tat nicht, sondern das hat sich tatsächlich entwickelt. Also man sagt ja Jura so ein bisschen immer nach, dass es auch so ein Verlegenheitsstudium ist für die Leute, die nichts anderes wollen. Und dann habe ich jetzt, ich habe ja zwei Brüder, der eine ist Mediziner, der andere ist Ingenieur. Also wir haben alle drei so Studiengänge, die so sehr Mainstream sind. Also bei mir war Jura tatsächlich, waren ja in Amerika, da habe ich so Law gehabt in der Highschool für so ein Quartal. Das fand ich spannend und ehrlicherweise war das ein Ausschlusskriterium. Ne? Ich kann Blut finde ich irgendwie nicht so cool, Mathe finde ich auch nicht so richtig und dann blieb nur Jura übrig. Habe ich angefangen und dieser Wunsch dann das Sportrecht zu machen, es kam eher so zum Ende des ersten, zwei Staatsexamen in Jura und quasi zur Vorbereitung aufs erste Staatsexamen kam dieser Wunsch auf, dann bei mir Sportrecht zu machen. Und zwar, weil ich damals Triathlon gemacht habe auf einem für mich hohen Niveau und ich habe auch mit vielen Profis dann auch trainiert. Nicht, dass ich so gut war, ich habe nur mit ihnen trainiert, ja. Und dann kam so der Punkt, ich werde es nicht schaffen, damit Geld zu verdienen, was im Triathlon ohnehin schwierig ist, aber auf meinem Niveau noch mal viel mehr. Und dann, ja, wie schaffe ich denn das zu vereinen? Und dann kam eben der Sport und das Recht und dann habe ich gesagt, das kannst du doch zusammen mal irgendwie versuchen.
Wenn du jetzt dieses genannte Sportrecht in 60 Sekunden mal erklären müsstest, wie würdest du das tun?
Und jetzt läuft der Timer, also passt auf. einer meiner Vorbilder im Sportrecht, Martin Schimpke, hat mir mal gesagt, Herr Lamberts, Sie wissen, damals haben wir es noch nicht geduzt, Sie wissen, Sportrecht gibt es nicht, ich war konsterniert und er hat recht. Sportrecht ist für mich eine Querschnittsmaterie aus ganz, ganz vielen Rechtsgebieten und für mich ist Sportrecht dann Sportrecht, wenn einer der Beteiligten irgendwas mit Sport zu tun hat. Also Sponsoringvertrag, Athlet, irgendein Unternehmen ist für mich auch schon Sportrecht. Nominierungsstreitigkeiten, Sportrecht. Vielleicht ist auch das Anmieten eines Stadions Sportrecht, weil man ja dann auch Dinge beachten muss, was muss in der Halle sein und was nicht sein. Also, ne, klar, kein abgeschlossenes Rechtsgebiet. Für mich, wenn irgendeiner der Beteiligten Bezug zum Sport hat, dann ist es Sportrecht.
Und was würdest du jetzt sagen, unterscheidet einen normalen Anwalt von einem Sportrechtsanwalt?
Das ist eine spannende Frage. Also, was unterscheidet uns? Ich glaube, erstens die Sachnähe zu dem Thema. Das hilft in vielen Bereichen. Also, auch wenn du dich auf andere Bereiche spezialisierst, ist das einmal die Anwendung des Rechts, aber auch zu wissen, wie ticken die Beteiligten. Also, wie spreche ich im Sport, wie spreche ich mit einem Verband, wie spreche ich mit einem Athleten, was sind da für Punkte, die ich drücken muss? Gibt es vergleichbare Situationen, die vielleicht mal rechtlich bewertet worden sind? Das System zu verstehen. Und das kannst du beziehen auf viele andere Bereiche auch. Nehmen wir Versicherungsrecht, nehmen wir Arbeitsrecht. Ich würde sagen, den Sportanwalt unterscheidet von den anderen Anwälten, die nicht Sportrecht machen, eben dieses Verständnis für die Sportbranche.
Aber kannst du so ungefähr uns mal mitteilen, welche Rechtsgebiete am häufigsten jetzt bei dir im Beruf vorkommen?
Also ich würde sagen, die häufigsten Dinge sind klar Arbeitsrecht. Da reden wir zum Beispiel den El-Ghazi-Fall von Mainz 05, dem Spieler, der gekündigt worden ist wegen seiner Äußerungen. Das wäre jetzt klassisches Arbeitsrecht. Dann haben wir viel Vereins- und Verbandsrecht. Da geht es um Satzungsänderungen, Mitgliederversammlungen von Vereinen. Dann haben wir wahnsinnig viel Kartellrecht. Das ist vielleicht gar nicht immer so Kartellrecht. Hat man ja oft mit so Facebook und Google und so in Verbindung. Aber wir haben aufgrund der Struktur des Sportes haben wir fast ausschließlich mit Monopolisten zu tun. Also der DFB, die DFL, der Deutsche Olympische Sportbund, die jeweiligen Landesverbände, das sind alles Monopolisten. Und dementsprechend sind sie eben an strengere Regeln gebunden als jetzt die anderen Beteiligten, die jetzt eben nicht bei einer Monopolposition verfügen. Also Kartellrecht ist ganz eklatant. Viel, was haben wir denn noch? Ja, auch Marken- und Urheberrechte, wo es um Logos geht oder wo darf, in welcher Kneipe darf mit The Zone und Sky geguckt werden und wo nicht. Das sind auch so Themen. Ich glaube, das sind so, würde ich sagen, die Hauptbereiche, in denen wir uns bewegen. Und viel, Achtung, und noch viel Prozessrecht. Also Führen von Streitigkeiten vor eben Vereinsgerichten, vor Schiedsgerichten und vor ordentlichen Gerichten.
Aber es gibt dann wahrscheinlich auch Gebiete, mit denen du dich lieber beschäftigst als mit anderen, oder?
Absolut. Und ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich tatsächlich nur die Rechtsgebiete berate, in denen ich mich auch sicher fühle. Also Arbeitsrecht in nur ganz, ganz wenigen, so fast schon allgemein bekannten Sachen würde ich beraten, aber eine Kündigungsschutzklage würde ich nicht machen. Das heißt also, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo sind so meine Sweet Spots, dann sind wir sicherlich im Vereinsrecht, dann sind wir im Kartellrecht, wenn es um Schadensersatzansprüche geht. Das sind so, glaube ich, damit kann man schon relativ viel abdecken.
Bevor wir dann jetzt gleich mal schon mehr in deine ersten Berufsjahre blicken wollen, vielleicht noch kurz eine relativ allgemeine Frage, was das Rechtliche angeht. Wie sehr beschäftigst du dich mit dem deutschen Recht und wie viel auch mit dem EU-Recht, beziehungsweise wie stark greift das EU-Recht auch in das deutsche Sportrecht ein?
Für meine Beratung ist es interessant, wenn ich Fälle habe, die so ein bisschen über das normale Maß hinausgehen. Also wenn ich habe oftmals Rechtsfragen auf dem Tisch, die so noch nicht beantwortet worden sind. Und dann orientiere ich mich natürlich an der EU-Rechtsprechung bzw. an EU-Regeln, die umgesetzt werden müssen. Aber ansonsten ist das schon sehr nationales Recht. Und oftmals, wenn man dann auch mit ausländischen Mandanten zu tun hat, ist dann auch manchmal so ein Rechtsverständnis von Recht. Weil, und das ist das Schöne eigentlich, jedenfalls in der Europäischen Union, im Großen und Ganzen ticken wir alle irgendwie gleich. So von den Ideen, ne? So links und rechts in Abweichung, aber so, ich würde mal sagen, vielleicht sind 70% deckungsgleich und auch das Verständnis, was Recht und was Unrecht ist, ist relativ gleich.
Ja, ich würde gerne auch so ein bisschen mit dir auch auf deine Berufserfahrung jetzt auch schauen. Vielleicht erstmal kurz die Frage, wie lang machst du den Job jetzt schon?
Ich bin zugelassener Anwalt seit 2011, Juni, also bin ich jetzt, was haben wir jetzt, fast 15, ich habe bald mein 15-jähriges Berufsjubiläum. Ich fühle mich aber, ich nickt so anerkennend, in der Tat ist es wirklich, es ist schon krass lange, 15 Jahre.
Ja, klar, natürlich. Also das ist ja auf jeden Fall was, wo man auch Respekt zollen darf, also 15 Jahre ist auch schon eine Menge, wie du auch schon gesagt hast, und da hast du sicherlich auch viel erlebt. Gerade jetzt so Richtung deinen ersten Berufsjahren, was war denn da für dich auch so ein Aha-Moment, den du auch hattest? Gab es da sowas?
Ja, also ich habe angefangen in der Kanzlei und war in einem Dezernat, die Versicherungen betreut haben. Und dann habe ich viele Prozesse geführt und habe aber immer schon von Anfang an mein Sportrecht so vorangetrieben. Und einer meiner Freunde, mit dem ich damals trainiert habe, der war offensichtlich deutlich erfolgreicher in dem Bereich als ich und der hatte aber ein Problem mit seinem Sponsor. Und auf einmal hatte ich mein erstes Sportrechtsmandat. Das war super, ne? Das war klasse, der Sponsor hatte nicht gezahlt und dann haben wir da versucht, das Geld zu bekommen. Dann ist er auch noch insolvent gegangen und das war ein richtig wildes Mandat, was so den Umfang anging. Aus dem Mandat kam dann die nächste Athletin, die ich auch noch ein paar Jahre dann betreut habe, die den gleichen Sponsor hatte, der auch nicht gezahlt hatte. Und so hatte sich, das war so ein kleines Pflänzchen, was dann da war. Ne? Das nächste große Mandat, an was ich mich wirklich erinnere, das ist so um 2015, 2016, das waren die Olympischen Spiele. Da habe ich unter anderem den Philipp Flieger, das ist ein Marathonläufer, der auch ein Kollege, Podcast-Kollege von euch ist, habe ich damals geholfen, zu den Olympischen Spielen dann nach Rio zu kommen. Und das war für mich so, weil ich dachte, boah, das ist ja schon cool, was du hier machst. Das sind so für mich so die Highlights der ersten Berufsjahre.
Aber krass, wie kann man sich das vorstellen? Also wie kannst du ihm geholfen haben, dass er zu den Olympischen Spielen kommt?
Wir Anwälte das oft machen. Ich schreibe bitterböse Briefe und hoffe, dass die Gegenseite in Ehrfurcht erzittert. Na, Spaß. Also Es ging um Nominierungskriterien und es ging um Unstimmigkeiten hinsichtlich der Verschärfung. Also vielleicht dazu, vielleicht so ein kleiner Exkurs an dieser Stelle sei mir erlaubt, ist, wenn du zu Olympischen Spielen gehen willst, dann gibt das IOC vor bestimmte Normwerte, also wie schnell du laufen musst, wie hoch du springen musst und so weiter. Und die jeweiligen nationalen olympischen Komitees, also Deutschland zum Beispiel, die sagen dann ihren Verbänden, in dem Fall den Deutschen Leichtathletikverband, sagen die, pass auf hier, das sind die Werte vom IOC, wie findet ihr die? Und in dem Fall hat der DLV gesagt, ja, die finden wir irgendwie zu langsam. Also für unser Verständnis ist das zu langsam. Und dann hatte der Philipp eine Zeit gelaufen, die im Prinzip genau diesem Delta zwischen der Norm war, die das IOC vorgesehen hätte und die das der DLV. Und dann haben wir halt gesagt, dass das der Verschärfung nach unserem Rechtsverständnis nicht in Ordnung ist. Und dann hatten wir auch Glück, dass, ich weiß gar nicht mehr, ich kriege es gar nicht mehr hin, ob es der DLV oder der DOSB dann war, die hatten dann ein Einlenken und haben dann tatsächlich die Nominierungskriterien entschärft. Und zwar so, dass der Philipp dann auch mitlaufen konnte. Also das, wir haben es dann kartellrechtlich aufgezogen. Aber ich glaube, damit würde ich hier die Zuhörer wegsprengen.
Aber das allein schon, die Geschichte ist schon super spannend. Also finde ich echt cool. Ich meine, im Endeffekt hast du ja einer Person dann dazu verholfen, dass sie bei Olympia teilnehmen kann, was ja schon mal auf jeden Fall eine krasse Leistung ist. Wie war das dann bei dir? Also hast du dann da auch irgendwie so eine Verbundenheit gespürt, dadurch, dass jetzt sozusagen dein Mandant dann bei Olympia teilnimmt, hast du dann nochmal extra mitgefiebert?
Ja, total. Das guckst du ja auch das an. Das Rennen hätte ich mir nicht angeguckt. Ich hatte noch einen anderen Mandanten, der dann auch durch diese Aktion mit reingerutscht ist. Also ich hatte insgesamt vier Marathonläufer, die durch diese Aktion reingerutscht sind. Und das ist natürlich dann mega cool. Ja. Das macht dann Spaß. Und also dann guckt man das ganz anders und auf einmal guckst du auch Sportarten, von denen du gedacht hast, meine Güte, das wird jetzt aber sonst nicht angeschaut. Und du fieberst auf einmal mit, ne? Und ja. Das ist, ja, das macht das in der Tat. Also ich identifiziere mich auch mit den Mandanten dann, ne? Und versuche auch ein bisschen Kontakt zu halten. Aber ich bin meiner Rolle dann auch durchaus bewusst, dass ich nur, ich meine, der Philipp ist jetzt vielleicht wegen meiner kleinen Arbeit dahin gekommen, aber die Jahrzehnte, die er vorher reingesteckt hat mit dem Trainer und seinem Team und so weiter, da bin ich ja nur ein kleiner Bruchteil. Deswegen, ich freue mich dann, aber ich glaube, ich hoffe, ich nehme mich dann auch nie so zu wichtig in dem Moment.
Aber bei uns ist es tatsächlich auch immer so, wenn wir Gäste bei uns im Podcast hatten und die dann eben bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften teilnehmen, da fiebern wir auch extra nochmal mit, weil wir einfach wissen, wir haben einen Bezug dazu. Also dementsprechend kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, wie es dann dir gehen muss. Ich würde voll gerne auch so ein bisschen auf deine Fälle an sich schauen. Also ich meine, wenn du jetzt einen Fall bei dir ins Postfach bekommst, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, also wie man jetzt auf dich zugeht, da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Varianten. Aber wenn du jetzt einen Fall vorliegen hast, wie entscheidest du persönlich jetzt auch, okay, das mache ich oder den Fall lehne ich jetzt lieber ab? Oder sagst du generell, ich mache jeden Fall?
Das habe ich früher gemacht, weil ich die Fälle für einen Fachanwalt bekommen müsste. Da kann ich auch, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber also, ich bekomme Mandatsanfragen in der Regel per E-Mail. Man findet mich ja im Internet, wenn man mich sucht, relativ schnell, glaube ich. Also ich hatte zum Beispiel gestern eine Anfrage von einer Mutter und dann ist der Junge ist aus der U12 von einem Fußballclub rausgekickt worden, verkürzt den Sachverhalt. Und also zur Wahrheit gehört auch, dass ich einen gewissen Preis an meine Leistung habe und das in der Regel ist es für Amateursportler nicht interessant, mich zu mandatieren. Weil die Expertise, die ich gebe, ist einfach so speziell, dass ich denke, dass ich das nicht unter Wert verkaufen will. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht furchtbar arrogant rüber. Das ist
ich verstehe, was du meinst. Ja.
Okay, gut. Ja, und also das ist für mich immer so ein Punkt. Man kriegt über die Jahre ein Gespür tatsächlich. Erstens, was sind anstrengende Mandanten, die viel nachfragen? Was sind Mandanten, die deren Fall auch interessant ist? Ich hatte jetzt das war auch ein rechtlich total spannendes Mandat. Da ging es um einen Paraschützen, also jemand, der im Rollstuhl sitzt und eine Schießsportart ausübt. Da ging es, also das war so ein Mandat, da habe ich kein Geld dran verdient, aber ich fand es so spannend, dieses Verfahren zu führen, dass ich das gesagt habe. Bei den anderen Sachen sind es oftmals auch gekränkte Eitelkeiten und da muss ich sagen, also dann will ich auch fair vergütet werden. Also ich gucke mir das dann an, dann telefoniere ich mit dem Mandanten in der Regel, versuche rauszufinden, worum es geht und dann wenn es zum Beispiel in Rechtsgebiet, halt gestern, als ob es abgesprochen hätte, ich hatte gestern ein anderes Mandat, da ging es um Gemeinnützigkeit im Verein und ob ich das die verliere, wenn ich mit Kryptowährungen handle. Also ihr merkt, Hardcore-Sportrecht, ja. Und dann habe ich eben, ich habe einen befreundeten Kollegen, der sich damit auskennt, habe gesagt, immer, hast du Lust drauf zu machen, und habe die vermittelt. So, also das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja.
Und ich nehme die raus, die ich kann, und dann geht's los.
Spannend. Aber gab's so diesen einen Fall, wo du sagst, der hat mich auch so ein bisschen geprägt?
Ja. Ich glaube, was Fälle, die mich geprägt haben, also nicht vielleicht ein Fall, aber eine Art, ein Rechtsgebiet von Fällen, das sind die Nominierungsstreitigkeiten. Das ist der Bereich, in dem ich auch promoviert habe und ich das große Glück hatte, da verschiedenste Arten von Verfahren zu führen. Was ich relativ häufig gemacht habe, sind einstweilige Verfügungen. Das sind also abgekürzte Gerichtsverfahren, wo es darum geht, dann unheimlich schnell eine Entscheidung zu bekommen. Und die Entscheidung, die ich für meine Mandanten immer durchsetzen wollte, war, im Teilnahme an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen. Und das sind Verfahren, bei denen ich fast ausschließlich verloren habe, ehrlicherweise. Und das, ich hoffe mal, das lag jetzt nicht an meinen Rechtsausführungen, sondern es lag ganz oft einfach an diesem System, in dem sich diese Fälle bewegen. Und zwar ist es, also ich schicke dann, ich hatte jetzt Katharina Molitor, auch 2016, das war ein wildes Jahr mit auch die Rio, das ist eine Speerwerferin, die Katharina. Und da ging es auch um eine Nominierungsentscheidung. Und da war es so, dass die Nominierung vom Sportfachverband kommt und dann kommt 3, 4, 5 Tage später die vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und dann danach ist auch relativ schnell schon die Nominierungsfrist vorbei. Also du bist super knapp dabei. Und erst dann, wenn du weißt, dass du nicht dabei bist, kannst du erst dagegen vorgehen. Und bei der Katharina war das so, also das nagelt mich nicht auf den Tag fest, aber es war, glaube ich, so Montag habe ich die einstweilige Verfügung eingereicht beim Landgericht Frankfurt. Dann kam Dienstag oder Mittwoch die Entscheidung und ich habe mich die ganze Nacht durchgeschrieben, um am Donnerstagmorgen dann beim Oberlandesgericht die sofortige Beschwerde einzureichen, weil Freitag um 12 Uhr war irgendwie Nominierungsschluss. Das war eine wilde Woche, haben wir leider auch verloren. Und da ist aber auch so das System, ihr müsst euch das vorstellen, du kriegst als Richter, du hast ohnehin den Schreibtisch voll und dann kommt irgendein Paul Lamberts und sagt, hör mal, die Katharina Molitor soll ich bitte zu Olympia schicken. Und dann guckt er sich das an oder sie guckt sich das an und denkt, aber guck mal, der Fachverband hier, der Leichtathletikverband hat doch gesagt, die ist nicht dabei und auch der DOSB. Wer bin ich denn als Richter, der sich diese Entscheidung in dieser Kürze der Zeit über ändern kann? Und ich glaube, das ist oftmals so der Punkt, dass sie dann sagen, die Richter, naja gut, der Sportfachverband, der wird schon besser wissen als ich, dementsprechend gebe ich dem nicht nach und ich würde tatsächlich immer gerne die Verfahren im Schadensersatzwege führen, weil dann hast du Zeit, dann kannst du es ausführen, ob die Nominierung zu Recht unterblieben ist oder nicht, aber dann sagen die Athleten meistens immer, entweder Paul, ich will mich sportlich konzentrieren auf Dinge und das belastet mich, so ein Verfahren, oder aber sie sagen, das lohnt sich nicht, zu wenig Geld, zu wenig Schaden.
Uns wird einfach vor allem interessieren, so wann lohnt es sich dann eigentlich, juristisch, sag ich mal, zu kämpfen? Und wo sagst du dann, da ist dann vielleicht auch einfach keine Aussicht dabei?
Das ist für mich eine ganz wichtige Art der Beratung. Und zwar will ich, dass die Leute sich gut beraten fühlen. Und wenn ich, es gibt Verfahren, bei denen ich sage, Leute, es funktioniert nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, ist sehr, sehr, sehr gering. Seid euch bitte dessen bewusst. Und gerade auch in so einem Bereich oder grundsätzlich gibt es ja verschiedene Ideen, warum ich so ein Verfahren führe. Manchmal ist es auch einfach zu sagen, und das ist genau der Schritt zu weit. Und das macht ihr jetzt nicht mit mir. Und wir gehen vor Gericht und wir klären das. Oder wir zeigen einfach mal so eine Nummer, dass wir sagen, bis hier und nicht weiter. Oder man macht es, weil man denkt, man kommt irgendwie mit sowas durch. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, Pflicht des Anwalts, zu beraten, zu jedem Zeitpunkt des Mandats zu sagen, ist es was sich lohnt. Und das muss aber auch der Mandant am Ende des Tages entscheiden. Ne? Wenn ich irgendwie Lust habe, Hunderte oder Tausende von Euro für einen Anwalt auszugeben und ich weiß, es kommt nichts raus, be my guest. Ja? Also ich habe da kein Problem mit. Mir ist nur wichtig, dass du als Mandant bei mir auf einer Basis, die von der ich denke, dass ich sie gerne hätte, um eine Entscheidung zu treffen, dann deine Entscheidung triffst.
Wir finden es eigentlich ganz cool, dass du jetzt hier auch so ein paar Namen schon nennst, ein paar Fälle so einfach dir nichts rausgehauen hast. Behalte das bitte bei, denn jetzt wollen wir noch ein paar, jetzt wollen wir vielleicht noch ein paar mehr Fälle aus deiner Karriere besprechen. Selbstverständlich geht es auch ohne die Namen, aber Du hast jetzt schon am Anfang gesagt, dass das Sportrecht so ein Querbeetsgebiet ist. Wahrscheinlich gab es das, aber kannst du dich jetzt vielleicht direkt an einen Fall erinnern, wo du dir direkt gedacht hast, damit hätte ich jetzt nicht gedacht, konfrontiert zu werden im Sportrecht?
Also die langweilige Antwort ist, ich habe schon so viel gesehen, wisst ihr, mich erschreckt gar nichts mehr. Ja, das ist eher so ein Bild, was man auf die Menschen erhält, die in so Systemen sind. Das, was mich immer wieder schockiert, ist fehlende Fehlerkultur. Also ich meine, Menschen machen Fehler, das passiert halt, aber dass man dann auch nicht bereit ist, den Fehler einzugestehen, ich glaube, das ist etwas, was mich immer wieder erstaunt. Und auch so, ich habe jetzt gerade so einen Boxer, der gegen die Wertung von einem Verband, von einem Kampf vorgehen will, bei dem der Gegner zugegeben hat, dass er gedopt hat. Da frage ich mich, warum muss ich als Anwalt beingeschaltet werden? Ja, also das ist ja selbstverständlich. Da sollte doch der Veranstalter ganz klar sagen, der hat zugegeben, dass er gedopt hat. Naja, dann annullieren wir den Kampf. Ne? Also so Dinge, wo ich mir manchmal denke, muss man das jetzt wirklich machen? Ich glaube, das ist das eher. Und was mich dann, hatte mal ein relativ langes Telefonat mit einer Frau, die über so auch Machtmissbrauch im Sport gesprochen hat, auf so Funktionärsebene, und dann telefoniert man mit einer Frau und dann weint die, und das ist dann natürlich auch wahnsinnig belastend für mich, weil ich dann auch denke, dann komme ich auch an meine Grenzen. Ne? Ich kann einiges machen, aber eben nicht alles, und so Machtstrukturen in so einem System aufzubrechen, da brauchst du einen starken Mandanten, Mandantin, und du brauchst die richtigen Werkzeuge, und die fehlen meistens externe. Der Wille, sich zu ändern, muss von innen kommen. Das ist schon sehr philosophisch hier.
Ein Fall, bei dem Recht und Gerechtigkeit auseinanderlagen.
Fast alle meine Fälle, die ich verloren habe, sind so tatsächlich. Das ist wirklich, also nehmen wir mal, also das sind so Dinge wie, du hast klassische Nominierungsstreitigkeiten. Also du hast neben den Zeiten, die du erbringen musst, hast du auch Kontingente. Nicht, dass dann einfach 15 Kenianer den Marathon laufen, das ist dann auch irgendwie langweilig. Deswegen sagt man irgendwie 3 pro Land oder 2 oder was auch immer. Ne? So, und wenn dann Verbände ihre Kontingente nicht ausschöpfen, also wenn die sagen, wir haben 3, aber wir nehmen nur 2 mit, obwohl 3 die Nominierungskriterien erfüllt haben, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Und dann gehst du vor Gericht in so ein, zwei Verfügungsverfahren, und dann wird gesagt, das ist das im Ermessen des Verbandes, können wir nichts gegen angehen. Ja, und dann denke ich mir, aber das kann doch nicht sein, dass ein staatlich geförderte, von unseren Steuergeldern geförderte Verbände, die mein Verständnis nach die besten Deutschen zu Olympia bringen müssen, furchtbar. Ja. Oder Athleten, das haben sie jetzt auch geändert, da gab es einen Athleten, der hatte die Olympianorm und die 10.000 Meter Norm bei den Europameisterschaften in Berlin. Da hat der Verband gesagt, nee, Moment mal, also den Marathon darfst du laufen, aber nicht die 10.000 Meter. Der war der Schnellste, glaube ich, oder Zweitschnellste. Mhm. Ja? Und dann guckst du in die Nominierungskriterien, da steht da nichts drin. Da steht drin, hast du die erfüllt. Und dann sind wir vor Gericht gegangen und dann kam wieder dieses Argument mit dem Ermessen. Und das macht mich so...
Ja, ist verrückt. Ja, verständlich. Also
das sind so Dinge, die mich... Oder auch, wenn du merkst, die Athleten hätten recht, aber es einfach mental nicht schaffen. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Also ohnehin vor Gericht zu gehen, ist ja, glaube ich, für die allermeisten, die das nicht beruflich machen, eine wahnsinnig hohe Hürde. Und wenn ich mich aber in einem System, in dem ich mich bewege und auf das ich ja angewiesen bin, dann nicht dann traue, dagegen vorzugehen, davor ziehe ich absolut den Hut. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Stärke hätte. Das wäre so, als würde ich gegen euren Arbeitgeber klagen aber wissen, dass ihr auf den auf Gedankenverderb angewiesen seid, weil ihr könnt nicht zu einem anderen Arbeitgeber gehen, weil nur der kann euch nominieren und in den Kader reinstecken. Ne? Mhm.
Vermutlich jetzt eine sehr schwierige Frage, aber kannst du uns deinen kompliziertesten Fall mal schildern?
Ich denke, es gibt viel, also das, was das Sportrecht für mich so spannend macht, ist, ich werde öfter mit Fragen konfrontiert, von denen ich davon ausgehe, dass sie in dieser Form noch nicht gestellt worden sind. Also du hast in anderen Rechtsgebieten hast du wahnsinnig viele Literatur und Rechtsprechung und Kommentare, sodass du dich da so ein bisschen ranrobben kannst. Ich hatte jetzt einen Fall, der mich tatsächlich den wir dann in der ersten Instanz gewonnen haben und dann in der zweiten verloren haben. Da ging es um die beiden Volleyballspielerinnen Behrens und Tillmann. Mittlerweile ist, glaube ich, die Kim anders. Ist aber egal. Die beiden Beachvolleyballerinnen waren nicht Nationalmannschaftsteam, sondern hatten nicht diesen Kaderstatus, waren aber in der Weltrangliste besser als die Nationalmannschaftsteams. Und dann ging unsere Argumentation so hin, dass wir gesagt haben, naja, du als deutscher Volleyballverband musst die beiden als Team nominieren, weil sie sportlich besser sind. Das steht in deinen Kriterien drin. Und stattdessen hat der Verband gesagt, nee, wir vordergründig machen wir die Nationalteams. Und dann haben wir gesagt, daraus ist denen ein Schadensersatz entstanden. Und das war eben so ein kartellrechtlicher Schadensersatz. Und zwar, die haben wir haben dem Verband vorgeworfen, dass wir gleiche Sachverhalte, nämlich gleiche Volleyballteams ungleich behandelt haben. Nämlich gesagt haben, du bist Nationalmannschaftsteam, deswegen wirst du nominiert und du nicht und deswegen wirst du nicht nominiert. Und Landgericht Frankfurt haben wir gewonnen und beim Oberlandesgericht haben wir verloren. Aber auch da, was war so? Auch für Recht und Ungerechtigkeit. Ihr habt mich ja schon gerade gefragt. Das hat mich so wahnsinnig wütend gemacht, weil diese Richter mir in das Urteil reingeschrieben haben, was ich für ein schlechter Anwalt bin. Jedenfalls kann man das so auslesen. Wow. Und das war wirklich furchtbar. Ich habe alles bestritten und dann haben sie gesagt, alles unstreitig. Aber das ist jetzt sehr Detail. Ja. Aber das war furchtbar und das war sehr kompliziert, fand ich. Also jedenfalls hat mich das fand ich kompliziert.
Vielleicht mal ganz kurz nochmal, um das Thema allgemein aufzugreifen. Kannst du auf die Schnelle erklären, wie das möglich ist, dass du in der ersten Instanz gewinnst, in der zweiten dann verlierst? Also worauf kommt es da an?
Das ist in der Regel in dem Fall aus rechtlichen Gründen. Also du als Anwalt, als klagende Partei musst dem Gericht einen Sachverhalt vorlegen, der im Prinzip dieser Sachverhalt würde rechtfertigen, dass der Anspruch, den du haben willst, durchkommt. So, und dann die erste Instanz ist nur die stellen die Tatsachen fest, den Sachverhalt und wenden Recht an. Und dann, weil wir uns in so einem Bereich bewegen, in dem wir im Prinzip oft Neuland betreten, hast du dann eben das Oberlandesgericht, die sich dann primär auf die rechtliche Würdigung beziehen. Und die kann natürlich anders ausfallen. Ne? Also das macht das ja immer so schwierig, wenn man mit dem Anwalt spricht, dann kommt ja ganz oft, kann das so sein? Und dann kommt die Antwort grundsätzlich. Und grundsätzlich führt dann dazu, dass man eigentlich nichts sagen kann, weil wir haben ganz oft unbestimmte Rechtsbegriffe. Also wann ist das ein Missbrauch? Wann ist ein Sachverhalt gleichartig? Wann wird eine marktbeherrschende Stellung missbraucht? Ich glaube, wir drei könnten da stundenlang drüber diskutieren. Wir würden nicht zu mehr, also wir würden einen und denselben Sachverhalt anders beurteilen. Und ich glaube, das ist eben dann, das führt dann dazu, dass man die erste Instanz gewinnt und die zweite verliert.
Wir schauen jetzt ein bisschen weg von deinen beruflichen Fällen, die du hattest, und wollen so ein bisschen mehr auf generelle Fälle aus dem Sportrecht schauen. Da haben wir nämlich jetzt ein bisschen was vorbereitet und haben da drei Fälle aus der Sportwelt herausgesucht und zusammengefasst und würden dann dich als Experten, sag ich mal, bitten, deine Einschätzung zu diesen Fällen zu geben. Also wir haben das
Format. Ich habe die Quotation Marks habe ich gesehen, als du Experte gesagt hast.
Also wir nehmen dich als Experten.
Sehr gut.
Genau, wir haben das Format mal Dr. Paul Lamberts klärt aufgetauft. Genau.
Großartig.
Gut, dann kommen wir mal zum Fall 1, und zwar der Fall Oscar Pistorius. Ich habe da was vorbereitet, das lese ich mal vor. Der Fall des beinamputierten Sprinters, der mit Prothesen bei den Olympischen Spielen antreten wollte, war ein langwieriger Rechtsstreit. Es ging um die Regelauslegung der International Association of Athletics Federations, also der IAAF. Ob seine Prothesen ihm einen unfairen Vorteil verschaffen. Der Fall verdeutlichte die komplexen ethischen und rechtlichen Fragen der Inklusion und Ausrüstung im Sport. Wie siehst du diesen Fall? Hast du das verfolgt?
Ja, habe ich verfolgt. Und ich finde, das ist eine unfassbar schwierige Frage. Und ehrlicherweise kann man sich tatsächlich fast nur in die Nesseln setzen, wenn man sie beantwortet. Aber ich bin jetzt einfach, diese Konformität, das ist irgendwie, in einem gewissen Alter lernt man auch sowas auszuhalten. Also für mich ist es ja genau die Frage, ab wann darf ich im Prinzip bei einem, ich sag mal, in dem Fall, ich habe einfach keine Prothese, wann darf ich in diesem Wettbewerb mitmachen und wann nicht. Der Regelgeber, die IAAF, könnte sagen, wir haben keine Unterscheidung. Die haben aber die Unterscheidung getroffen. Und jetzt ist die Frage, ist das in Ordnung? Ich glaube, Ich hätte gesagt, es gibt Wettbewerbe für Menschen, die eben keine Prothesen haben und Menschen, die eben Prothesen haben. Und dann gibt es da Abstufungen, wie sie amputiert sind. Aber ich finde, und das ist einfach, es ist, das, so würde ich es, glaube ich, haben wollen. Ob das jetzt irgendwie moralisch dem Mainstream entspricht, weiß ich nicht. Ich bin auch gern bereit, darüber zu diskutieren, aber es ist einfach schwierig. Und wenn ihr mir jetzt gleich noch mit einer Gender-Frage stellt, dann wird es richtig wild, ja. Aber das ist genau der Punkt. Also das ist im Prinzip etwas, was vielleicht ist da die Unterscheidung, die man treffen kann. Ist das etwas, was angeboren ist, was ich vielleicht kompensiere dadurch, dass ich eine Prothese habe oder eine andere Hilfe? Ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit dem 2,15 Meter Basketballspieler, der gegen 1,80 Meter Basketballer spielt. Ich glaube, da ist eine Unterscheidung. Und ich glaube, man kann nur verlieren, wenn man sagt, man macht so ein biomechanisches Gutachten und sagt, es ist dabei. Bin ich dafür, dass er im gleichen Wettbewerb startet? Du, ganz ehrlich, mach das, das finde ich super. Also die Sichtbarkeit von paralympischen Athleten finde ich in Ordnung. Muss das in der gleichen Wertung sein? Da glaube ich eher nicht.
Oh, finde ich richtig cool, das Format. Also das hat mir jetzt schon sehr gut gefallen. Ich finde, es ist halt auch was ganz, ganz Tolles an deinem Beruf. Also ich sag jetzt einfach mal toll, weil ich finde es einfach toll. Und zwar, dass eben Fälle dabei sind, die auch polarisieren. Also das sind wirklich Themen, die polarisieren und Themen, wo du ja auch meistens immer eine eigene Meinung auch dazu hast. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das gehört ja zu deinem Beruf trotzdem auch dazu, dass du eine Meinung hast und dass du trotzdem versuchen musst, deinen Job eben zu erledigen. Genau, deswegen. Also sehr, sehr spannend. Wir haben einen zweiten Fall. Den kennt, glaube ich, jeder. Und das ist der Fall Claudia Pechstein. Ich lese mal kurz meine Zusammenfassung vor. Genau. Die deutsche Athletin wurde vom Eislauf-Weltverband aufgrund von erhöhten, aber nicht durch einen positiven Test bestätigten Blutwerten für 2 Jahre gesperrt. Sie kämpfte erfolgreich mit dem Argument, dass die Werte auf eine angeborene Blutanomalie zurückzuführen seien und nicht auf Doping. Nach 16 Jahren und einer langen juristischen Odyssee einigten sich Pechstein und die ISU 2025 außergerichtlich. Ihre Reputation wurde wiederhergestellt, kurz bevor sie ihre aktive Karriere beendete. Auch ein Fall, den du wahrscheinlich sehr intensiv verfolgt hast, oder?
Ja, und ich glaube, die 16 Jahre, das ist genau, das ist fast ja mein ganzes berufliches Leben, ist es da. Und,
ja,
und,
stimmt, ja.
Also ich hege für den Kampf von Frau Pechstein, aber auch Grundrussen, auch Respekt, auch weil ich sage, sich da so aufzulehnen, das ist schon, dass ich kenne auch die Kollegen, die das Verfahren auf beiden Seiten geführt haben. Auch da tadellos, auch ein paar juristische Kniffe, wo ich sage, Hut ab, das wird für immer in meinem Besteckkasten bleiben.
Was waren da so juristische Kniffe?
Gut, dass du fragst. Also es ist ja so, das Verfahren, was sie geführt hat gegen die ISU, die ISU sitzt ja in der Schweiz. Und jetzt ist es ja nicht so einfach, dann zu sagen, okay, wie schaffen wir, dass die deutschen Gerichte zuständig sind, wenn wir gegen einen Schweizer vorgehen? Und da gibt es in der Zivilprozessordnung, ZPO, gibt es einen Paragraphen, dass wenn man im Prinzip, sehr simplifiziert, einen und denselben Sachverhalt gegen verschiedene Parteien hat, in dem Fall auch gegen die deutsche Eisschnelllauf und Gemeinschaft, glaube ich, DESG heißen, glaube ich, ne, führt, dann kann ich beide Verfahren zusammen vor das Landgericht nach München ziehen. Also hat Pechstein in der ersten Instanz die deutsche Eisschnelllauf-Union und die ISU verklagt. Und so wie ich das verstanden habe, nur um die ISU für die deutschen Gerichte zu bekommen. Allein das finde ich schon, das ist so ein Schmankerl für Juristen. Also Chapeau deswegen. Das Verfahren selber ist, und das muss ich auch sagen, weil es ist so unheimlich facettenreich. Ne? Also du hast im Prinzip diese harte juristische Auseinandersetzung, dann hast du die auch, das sich dahinterstellen vom Deutschen Olympischen Sportbund, der die Claudia Pechstein ja schon relativ schnell dann auch rehabilitiert hat, gesagt hat, nee, also für uns gilt sie als nicht gedopt. Das Verfahren insgesamt ist, glaube ich, ich will jetzt auch gar nichts Falsches sagen, nicht, dass Frau Pechstein dann ihre Anwälte auf mich hetzt, weil ich jetzt irgendwas gesagt habe, aber der Punkt ist für mich ist, wurde die Regel damals richtig angewendet? Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass sie richtig angewendet worden ist, dann ist das etwas, was am Ende des Tages dann auch in Ordnung ist. Also ist, ob die Regel, und das, ihr hattet Recht und Gerechtigkeit, das ist ja oft so ein Thema. Eine Regel ist kann rechtmäßig sein, aber ungerecht. Das ist, also das ist jetzt erstmal für das, für, weil ungerecht ist ja auch eine sehr, sehr, sehr subjektive Auffassung. Ne? Wenn du dann jemanden fragst, ist das gerecht oder ungerecht? Also das heißt, es, der Maßstab muss rechtmäßig sein und eine Regel kann rechtmäßig sein. Und in dem Fall war es zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, ging es um, um die Anzahl der, also das ist ein indirekter Dopingnachweis. Also ihr habt im Prinzip einen positiven Dopingnachweis durch eine Substanz, die nachgewiesen worden ist und Pechstein war im Prinzip, ich sage mal, das erste Opfer, das erste prominente Opfer von diesem indirekten Blutdoping-Nachweis, wo man gesagt hat, irgendwas stimmt in diesen Parametern, die wir dauerhaft kontrollieren, nicht. Und das kann eben nur auf Doping zurückzuführen sein. Und da, da war die Regel, glaube ich, es reichte ein Peak aus, um so ein Doping nachzuweisen. Mittlerweile sind es mehrere Verstöße oder mehrere Auffälligkeiten. So, und dann hat sie auch noch den Kass angegriffen und das ist ja auch, finde ich, auch wieder gut. Jetzt wissen wir zumindest, dass der Bundesgerichtshof sagt, der Kass ist ein ordentliches Schiedsgericht. Ja. Also, wenn ihr jetzt wissen wollt, ob ich denke, dass sie schuldig ist oder nicht schuldig ist, das kann ich euch, das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen.
Ist auch eine super schwere Frage, um das jetzt zu beantworten, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht schuldig ist. Aber was wir auf jeden Fall beantworten können, ist, dass sie ja sozusagen ja zwei Teile ihrer Karriere gehabt hat. Also einerseits hat sie um Siege gekämpft auf der Eisbahn und andererseits hat sie dann im zweiten Teil ihrer Karriere dann sozusagen rechtlich um Siege gekämpft, ne?
Absolut. Und wie gesagt, und das nebenher noch zu machen, also beides, dann auch eine gewisse, also auch im hohen Alter noch eine hohe sportliche Erfolgsquote zu haben, das ist einfach außergewöhnlich, das muss man so sagen. Und es ist natürlich, sie hat mit ihrem Auftreten dann polarisiert. Sie ist jetzt sicherlich nicht der Sympathieträger, der vielleicht andere Sportler dann ist. Aber das muss man ja auch nicht sein. Also ich muss ja nicht everybody's darling sein. Und ich glaube, wichtig ist dann, dass Claudia Pechstein in den Spiegel guckt und sagt, ich habe alles richtig gemacht. Oder zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und ob ich sie jetzt dann sympathisch finde oder nicht, ist für mich dann ein anderer Maßstab. Ich finde, sie hat berechtigte Fragen gestellt. Vielleicht nicht immer in der Tonalität, die ich jetzt gerne hätte, aber ganz ehrlich, ich hätte die Fragen wahrscheinlich gar nicht gestellt, weil ich gar nicht die Auswahl gehabt hätte. Also von daher, Fair Play, Claudia.
Auf jeden Fall aber ein Fall, der so ein bisschen in die Sportrechtsgeschichte eingegangen ist, kann man sagen. Ne?
Absolut, ja, total. Also allein die Länge, allein die Fragen, die geklärt worden sind, die internationalen Auswirkungen. Also wir haben ja als Deutsche oder andersrum, nicht als Deutsche, vielleicht ist es ja, die Sportrechtswelt dreht sich in Lausanne beim Kass. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es gibt viele Gründe, warum wir so einen internationalen Sportschiedsgerichtshof brauchen, weil wir natürlich auf der ganzen Welt wollen, nach den gleichen Regeln wollen wir kämpfen. Wir wollen auch nach den gleichen Maßstäben bewertet werden. Das schaffe ich nicht, wenn ich überall verschiedene Sportgerichtshöfe habe, sondern ich muss was haben. So, jetzt sitzen wir in der Schweiz, jetzt gibt es da rechtliche Bedenken. Das Kartellrecht gehört gar nicht dazu, das überprüfen die Schweizer Gerichte gar nicht. Und das Kass hat manchmal auch eine etwas merkwürdige Art und Weise der Rechtsauffassung. Da sitzen dann eben auch manchmal Juristen drin, vielleicht nicht die Top-Erfahrung haben, die sitzen aus anderen Gründen drin. Und das alles ist ein Fehler im System, aber durch Menschen wie Claudia Pechstein wird es hinterfragt und es kommen Reformprozesse da und deswegen, einer für die Geschichtsbücher.
Ich habe noch einen Fall vorbereitet, den würde ich auch mal vorlesen, aus dem Schwimmen. Und zwar der Fall Lia Thomas, die US-Athletin, die als Mann geboren wurde, aber als Frau lebt und an College-Wettkämpfen teilnahm, klagte gegen die Regeln des Weltschwimmverbands World Aquatics. Und die Regeln von World Aquatics, die schließen Transfrauen, die männliche Pubertät durchlaufen haben, weitgehend von Elite-Wettbewerben der Frauen aus. Der Fall beleuchtet also juristisch die Frage, ob Sportverbände biologische Vorteile höher gewichten dürfen als die Geschlechtsidentität einer Person.
Jungs, ihr macht es mir nicht einfach.
Haben wir gute Fälle rausgesucht, gell?
Ja, absolut, absolut. Auch da gibt es erstmal, ich meine Sachen, es ist kein richtig und kein falsch, es gibt nur, wie regel ich das? Es gibt, ich glaube, verschiedene Blickwinkel, wie man drauf schauen kann. Das eine ist zu sagen, man blickt auf die Menschen, die das betrifft, also die eben im falschen Körper geboren sind, oder man schaut aus Sicht der Frauen drauf. Ne? Also Und das ist mit Caster Semenya ja auch so ein ähnliches Beispiel aus der Leichtathletik. Wir haben eben diese Problem, ja, Problematik ist es in dem, weil es ein Problem ist, weil man es lösen muss. Ne? Nicht, weil ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Aber es muss besprochen werden. Und ich kann mir das Leid der Menschen nicht vorstellen, die im falschen Körper geboren sind. Deswegen kann ich da auch schwer drüber sprechen. Und deswegen bin ich jetzt wirklich mal neutral. Ich sage jetzt mal, deswegen bin ich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Und auch da, es gibt keinen Falsch. Es gibt keinen. Auch die Einteilung Männer-Frauen ist doch komplett willkürlich. Auch die Einteilung Altersgrenzen. Also wir könnten alle sagen, wisst ihr was, wir starten alle im gleichen Wettkampf. Aber das wird natürlich auch dann nicht macht ja auch für die Zuschauer keinen Spaß, macht für den Athleten selber keinen Spaß. Also ich glaube, der Sport lebt auch von der Einteilung. Von der Einteilung in Klassen. Und die klassischste Einteilung ist Alter und Geschlecht. Und dann ist die Frage, wie bestimme ich das Geschlecht? Und wann bin ich Mann und wann bin ich Frau? Oder müssen wir über sowas reden wie, dann machen wir halt eine dritte Kategorie. Und die dürfen auch gerne dann, wie, nehmen wir das Pistorius-Beispiel wieder, auf dem gleichen Startplatz stehen, also am gleichen Rennen teilnehmen, sind aber in einer anderen Wertung. Vielleicht ist das die Lösung.
Super, also dann ist das Format jetzt hiermit beendet. Dr. Paul Lamberts klärt auf, das hat er gemacht. Vielen lieben Dank. Ich finde, die drei Fälle haben auf jeden Fall auch gezeigt, wie vielseitig dein Beruf ist.
Und jetzt wollen wir gerne noch auf ein paar Themenfelder blicken, mit denen du dich wahrscheinlich auch des Öfteren rumschlägst. Es kam gerade schon bei Claudia Pechstein zustande das Thema Doping. Da haben wir auch noch ein, zwei Fragen vorbereitet für dich. Jetzt mal ganz allgemein, findest du, dass ein Athlet realistische Chancen hat, sich gegen eine Sperre zu wehren?
Die flapsige Antwort ist, je näher am Tennis, desto eher. Ja? Die etwas seriösere Antwort ist, wenn man sich die Tennisspieler anschaut, die haben offensichtlich einen anderen eigenen Anti-Doping-Code. Nein, aber da kommt es tatsächlich drauf an, wie ist der Fall gelagert? Also wenn ich, es ist keine eine Kooperation, ihr hattet den Lars Mortzefer ja auch bei euch im Podcast schon, wenn ich kooperiere mit der NADA, kann ich die Sperre erheblich reduzieren. Ich hatte ein Verfahren, da war ich Vorsitzender in einem Schiedsgericht und da ging es um einen Rollhockeyspieler. Ich wusste bis dahin noch nicht mal, dass es diese Sportart gibt, geschweige denn, dass die Dopingkontrollen haben. So. Und wahrscheinlich war sich dessen auch nicht bewusst und der hatte halt Kokain und THC im Blut. Und das sind so Dinge, wo man dann versucht natürlich sowas irgendwie auch als Mensch, der dann vielleicht auch ein bisschen Empathie hat, wie ich habe, dann auch dem irgendwie begreiflich zu machen. Also in dem Fall hätte man sicherlich gute Chancen gehabt, da irgendwie was, eine mildere Strafe zu bekommen. Gibt es merkwürdige Erklärungen, warum jemand positiv getestet worden ist? 100% und Dinge, die dann tatsächlich auch wirklich für die Außenstehenden einfach absurd klingen mögen, ne? Wie, keine Ahnung, was das Krebsmittel der Oma ist in das Nudelwasser gefallen, ich glaube, das war mal so ein Fall, oder irgendwie Sex mit irgendwelchen Kokainfrauen, und also das sind wirklich wildeste Theorien, die dann aufgestellt werden. Ich komme auf den Fall an, das ist wieder so eine blöde Juristenantwort, aber ja, also ja, ich glaube, man kann es verteidigen, und wenn wir über so Mist-Tests sprechen, das sind diese, wenn ich als Athlet zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht angetroffen werde, auch da hat man gute Möglichkeiten, das dann vielleicht zu einer Sperre umzugehen, aber auch da realistische Chancen bewerten vorher.
Aber wie ist es denn, was passiert denn rechtlich dann, wenn man versehentlich gedopt hat?
Ihr müsst euch ja so vereinfacht vorstellen, ich als Athlet unterwerfe mich den Anti-Doping-Regeln, die sehen vor, ich darf nicht dopen, dann kommt der NADA-Kontrolleur, kontrolliert, findet was. Damit ist erstmal die erste Hürde übersprungen und die NADA hat erstmal ihre Arbeit getan. Dann kommt der Athlet und muss sagen, ich habe das aber nicht bewusst gemacht oder ganz leicht fahrlässig. So, und bei dem Nudelwasser und das Krebsmittel fällt rein, könnte man sicherlich argumentieren, dass da schon gar kein Verschulden vorliegt, dass ich dann also im Prinzip gar nicht bestraft werden darf. Bei allen anderen Sachen, ich erinnere mich an, das muss Scharapova gewesen sein, da ging es um so ein Herzmittel, und da war ihre Verteidigung zu sagen, naja gut, keine Ahnung, sie hat das Ewigkeiten bekommen, das Medikament, und ihr Trainer, der damit beauftragt war, die Dopingregeln zu kontrollieren, bitte zählt die, also so ist es in meinem Gedächtnis, hatte sie nicht informiert und deswegen war sie dann positiv auf das Mittel. Ich glaube, da ist sie dann auch relativ entspannt bestraft worden. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel zu mir, auch da wird es schwierig. Also man müsste dann auch den konkreten Nachweis führen, dass es in dieser Charge drin ist. Ja, es ist ein weiter Weg. Also manchmal kommt man, man glaube, du schaffst eher rauszufinden, ist denn diese Chain of Custody, also zwischen Probeentnahme und Untersuchung, ist da alles in Ordnung laufen, ist das Messverfahren, Vuskovic hatte das in seinem Dopingverfahren angewendet, dass das Messverfahren an sich nicht ordnungsgemäß ist, also dass es gar nicht die Ergebnisse verlässlich liefern kann, das sind so Ansatzpunkte, die man bringen kann.
Ein weiterer größerer Themenpunkt, über den wir jetzt eigentlich noch kurz gerne mit dir sprechen möchten, ist eigentlich auch so ein Thema, was in den letzten Jahren auch so verstärkt auch zugenommen hat. Und zwar ist es halt die Vermarktung beziehungsweise auch das Sponsoring im Sport, was auch eben viele junge Athleten betrifft. Was sind da auch so, vielleicht von dir auch so als Tipp, was sind da auch so die häufigsten Vertragsfallen, in die junge Athleten da tappen können?
Es muss klar sein, also ein Sponsorvertrag ist relativ simpel, ne? Also von der Idee her. Du musst sagen, was ist die Leistung des Athleten, was muss er machen, was ist die Leistung des Sponsors. So, und jetzt, das kann sein Klamotten schicken, das kann sein Geld schicken, dann muss man bestimmen, wann wird es geschickt. Was passiert, wenn ich aus Athleten als Athleten des Sponsors sehe, was passiert, wenn Doping ist, weil das ist ja ein Fall. Was passiert, wenn eine langjährige Verletzung ist? Einfach, das war, da merkt man, jeder Vertrag wird über die Jahre immer interessanter. Ich habe einen großen Uhrenhersteller vertreten und habe deren Verträge, Muster-Sponsoring-Verträge gemacht. Und hatten die einen Athleten, der, das ist kein Witz, der war vorher Läufer und hat dann gesagt, boah, Laufen ist total doof, ich werde jetzt irgendwie Fallschirmspringer. Und dann haben die gesagt, ja, aber wie kommen wir denn aus dem Vertrag raus? Und haben uns angeschaut, da stand das nicht drin. Und was haben wir gemacht? Wir haben in den nächsten Vertrag reingeschrieben, also in den nächsten Verträge haben wir reingeschrieben, der Athlet oder die Athletin macht XY und dafür wird er sie gesponsert. Ja, das sind so Dinge, die, also das ist so ein Punkt. Dann Laufzeiten. Du hast teilweise, gerade bei jungen Athleten, hast du, da sind ja auch die Sponsoren, entweder das ist eine Leidenschaft für den Sport oder für den Athleten, oder sie versprechen sich was davon, weil sie sagen, also in 3-4 Jahren ist die Person erfolgreich und ich habe einen höheren Werbewert. Dann hast du ganz oft so einseitige Verlängerungsoptionen der Sponsoren, die dann eben sagen, nach 2 Jahren darf ich einseitig verlängern, zu gleichbleibenden Konditionen. Da muss man sich einfach überlegen, was ist die Alternative? Die Alternative ist ja dann, den Vertrag nicht abzuschließen und dann ist das gut. Ich hatte aber jetzt auch gerade jüngst einen Vertrag, bei dem genau so ein einseitiges Verlängerungsrecht dann da war. Dann war nicht klar, ist es ausgeübt worden? Ja, nein. Die Athletin war in dem Fall deutlich erfolgreicher geworden und konnte dann jetzt super nachverhandeln. Also das sind die Dinge. Dann schauen, mit wem schließe ich den Vertrag? Ist das ein seriöses Unternehmen? Was mache ich, wenn kein Geld da ist? Wie kann ich denn den Vertrag auch kündigen? Ne? Und auch zum Beispiel, also das ist dann zum Beispiel, wenn eine Ratenzahlung vereinbart ist, um zu sagen, wenn die erste Rate nicht gezahlt wird, und dann kann ich den Vertrag aus- und nicht kündigen. Weil das Problem ist, solange ich den Vertrag habe und ich eine Konkurrenzklausel zum Beispiel drin habe, also wenn ich, keine Ahnung, von New Balance gesponsert bin, dann wollen die nicht, dass ich mit Essex-Klamotten rumlaufe, ist klar. Aber solange der Vertrag besteht und ein Konkurrenzverbot besteht, dann kann ich nicht einfach zu Essex in dem Fall gehen, wenn die anderen nicht gezahlt hätten. Und das sind so Dinge, gucken, wer die Steuern zahlt. So. Und gucken auch, und das ist vielleicht auch wirklich die Leistung klar bestimmen. Also nicht irgendwie Social Media Posts, sondern vielleicht 5 pro Monat. So, das sind so Dinge.
Und gibt es aber auch was, wo du sagst, okay, das sind jetzt zum Beispiel auch Klauseln, das sind richtige Red Flags, da müsst ihr aufpassen.
Ich würde aufpassen, wenn es darum geht, die Bildrechte, die man ja dann einräumt, also diese Werbemöglichkeiten, dass man die beschränkt auf die Laufzeit des Vertrages, ne, dass man eben nicht sagt, unendlich weiter, also wenn ich jetzt, ich werde gesponsert und dann kann der Sponsor 20 Jahre später immer noch mit meinem Bild werben, das sind so Dinge, die ich unterbinden würde, dass man eben sagt, also Bildrechte Nutzung eben nur während der Laufzeit. Ich glaube, das ist so das für mich die größte Red Flag.
Bevor wir jetzt dann gleich zum Ende kommen, wir haben heute schon sehr oft bei dir gehört in den Beispielen, es geht oft um Verhältnis zwischen Verbände oder zwischen Vereinen und Athleten. Vielleicht da nochmal kurz die Frage, findest du, dass Verbände zu viel Macht über Athleten haben?
Ja, definitiv. Das ist einfach dem System geschuldet. Ne? Wir haben, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben so eine Pyramide, ist das so ein Aufbau. Und im Prinzip jeder Verband ist, wenn es um diese Wettbewerbe, die wir uns alle vorstellen, sind die Gatekeeper. Also die entscheiden, wer hochkommt und wer nicht hochkommt. Und wenn ich und sie haben die Möglichkeit, sich selber Regeln zu geben, nach welchen Kriterien sie die Athleten nehmen. Also ich zum Beispiel, ich fände es der Sache angemessen, einfach nur objektive Nominierungskriterien zu haben. Also der, die schnellste, kommt mit und nicht der, die schnellste, von der irgendein Trainer denkt, dass sie die besten Endkampfchancen haben oder Podiumsplatzierungen. Also ich verstehe die Notwendigkeit nicht und es konnte mir bis jetzt auch noch keiner erklären, warum ich bei einem 100-Meter-Läufer bestimmte subjektive Kriterien, also die von außen nicht überprüfbar sind, von einem Gericht, warum ich die brauche. Und da würde ich mir einfach manchmal wünschen, dass man sich auch der Verantwortung gegenüber diesen Menschen, die geben ihr Leben, was sie derzeit führen, auf, um erfolgreich zu sein in dem Sport. Und wenn ich dann, die ordnen alles unter. Und wenn ich dann eine Entscheidung bekomme, die ich nicht nachvollziehen kann, oder wisst ihr, wie viele Verfahren ich oder wie viele Mandanten ich schon hatte, bei denen es heißt, ja, die Athletin XY oder der Athlet, der ist ja der Sohn vom Bundestrainer oder der Bundestrainer ist der Schützpunkttrainer und deswegen wird der mitgenommen. Und dann denke ich mir immer, das ist einfach ein Makel im System. Und das geht nur dann, wenn ich den Leuten die subjektive Kraft gebe und dann, anstatt sich einfach hinzustellen, wie die Amerikaner, die machen das ja sehr rigoros, die sagen, hey, es gibt einen Tag im Jahr, diese Trials heißen die so. Und dann die ersten fünf, die kommen einfach mit. Ist mir vollkommen, ist ein knallhartes System, aber ohne Subjektivität finde ich mega. Und das, was wir hier in Deutschland machen, ist einfach ein Einflusstor von Willkür. Und auch die Frage, ja, ich finde, sie haben zu viel Macht, die Verbände, und deswegen, ja.
Okay. So. Ja, lieber Paul, jetzt hast du es fast geschafft. Am Ende wollen wir immer noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen und vielleicht auch nochmal von dir ein paar Tipps herauskitzeln, die du auch jungen Leuten mit auf den Weg geben kannst. Wird der Sport deiner Meinung nach immer juristischer?
Sehr gute Frage. Ja, wird er. Je mehr Geld im System ist, je mehr Leute Interesse am Sport haben, desto juristischer wird er. Wir werden mehr Verfahren sehen, wir werden mehr rechtliche Auseinandersetzungen sehen. Das zeigen die letzten 10, 15 Jahre und das wird die Zukunft garantiert zeigen.
Gut für dich.
Ja. Ja.
Wie verändert Social Media den Profisport rechtlich?
Ja, also in der Tat. Also ich meine, klar, die Aufmerksamkeit wird größer, die Möglichkeit, Sport zu konsumieren, in welcher Form auch immer, sei es das Live-Event oder irgendwelche Reels und wie das dann alles, oder TikToks und wie das dann heißt, die ist da. Damit schaffe ich immer mehr Persönlichkeiten im Sport. Ich schaffe immer mehr auch für andere Sportarten, die vielleicht nicht, also außerhalb vom Fußball sind, eine Plattform. Was aber auch natürlich dazu führen kann, dass der Sport zu so einer beliebigen Geschichte wird und wie dann irgendwie 13 Leute sich dann das Badminton-Spiel angucken oder, also, sorry an alle Badminton-Spieler, aber besser ist mir jetzt nicht eingefallen ist. Aber in der Tat, der Sport auf dem Profiniveau wird so ein bisschen aus dieser Nerd-Nische für die Leute, die sich wirklich hardcore für interessiert haben, zugänglicher für alle anderen. Und, ja.
Jetzt vielleicht nochmal auf deine Arbeit zurückzukommen. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage so ein bisschen und man kann es nicht so richtig pauschalisieren wahrscheinlich, aber wann ist der Punkt, wo man einen Anwalt einschalten sollte?
Spätestens dann, wenn die andere Seite einen eingeschaltet hat. Das ist der erste Punkt. Also wenn die andere Seite, so sollte man das, oder der Justiziar oder wer auch immer, also wenn du den Eindruck hast, dass du mit jemandem sprichst, der mehr Rechtsverständnis hat als du, das ist der erste Punkt, dann ist die nächste Frage, muss ich immer nach außen dastehen, muss ich nicht, ne? Es muss nicht immer dann nach vorne gehen, das kann auch eine Beratung sein. Und dann einfach, und das kann auch gerade bei Profiathleten der Fall sein, also wenn ich mit Profiathleten zusammenarbeite, arbeite ich fast ausschließlich mit den Managern oder den Trainern zusammen, weil das Konzept, was ich gerne verfolge, ist, und zu sagen, ihr seid die Sportler und ihr müsst euch konzentrieren. Und wir reden hier über Leute, bei denen 1-2% darüber entscheiden, ob sie wirklich vorne mitmischen oder eben nicht auf dem Niveau. Und da kann genauso eine lästige Auseinandersetzung mit irgendeinem blöden Sponsor dazu führen, dass sie eben nicht performen kann. Und das ist dann zu unwichtig. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, Athleten, ihr macht es. Und Manager, wer auch immer, Frau, Partner und Anwalt, ich kümmere mich um die anderen Sachen. Das ist so immer die Aufteilung, die ich ganz gerne habe.
Ja. Okay, letzte Frage. Dein wichtigster juristischer Lifehack für Sportler?
Verhaltet euch einfach anständig. Ich glaube, wenn man sich anständig verhält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich rechtmäßig verhält, fast 100%.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, das war doch eine recht coole Folge, die wir hier aufgenommen haben. Hat echt Spaß gemacht. Also eine Sache, die ich hier auf jeden Fall kurz loswerden muss. Ich glaube, wir beide haben nicht damit gerechnet, dass du heute so offen und ehrlich mit uns über auch deine Fälle reden wirst. Also das war sehr, sehr cool. Wir dachten eher, das wird so ein bisschen neutraler ablaufen. Deswegen sehr, sehr cool und vielen lieben Dank, dass du so tolle Insights in deine Berufswelt mit uns geteilt hast. Also das macht wahrscheinlich nicht jeder. Deswegen sind wir da sehr dankbar für. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Wir können viel mitnehmen. Und es hat auf jeden Fall auch Bock gemacht, so ein bisschen auch mitzubekommen, wie du auch an deine Fälle rangehst und was auch so Fälle sind, die dich jetzt auch schon länger beschäftigt haben und allgemein, wie ihr auch in eurer Bubble so tickt. Das war echt sehr, sehr spannend zu sehen. Genau, deswegen vielen Dank, dass du heute bei der Special-Folge am Start warst. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr heute bei der neuen Folge Beyond Sports wieder dabei wart. Und Paul, die letzten Worte, die möchten wir gern dir überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message. Die Bühne gehört dir.
Vielen Dank, Jungs. Sport ist Teil des Lebens. Sport ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Es lehrt viel Niederlagen, Freude, Leid, Schmerzen, Kampfgeist, Glück. Ich kann mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Und dass wir sprechen, zeigt, dass es verbindet. Das verbindet zwischen Kulturen, zwischen Menschen, zwischen Kontinenten. Und das finde ich ganz toll. Ihr habt einen anderen Ansatz an Sport. Ich habe einen anderen Ansatz an Sport. Und wenn wir gemeinsam an der Startlinie stehen oder auf dem Fußballfeld, spielen wir nach den gleichen Regeln. Und das finde ich wahnsinnig verbindend und zeigt mir einfach immer wieder, Menschen sind Menschen, egal wo sie sind und welche Hautfarbe und wie groß und wie klein und wen sie lieben. Und das ist Sport ist, glaube ich, so die vereinste Tätigkeit, die es gibt.